Dieser Podcast wird präsentiert von Amplify Your Life, das erste Mindset-Workbook, das Achtsamkeit, Mental Health und Rock'n'Roll vereint.
Wir sind Jana Solveig und Uwe Lerch, das Powerpaar hinter diesem Buch. Für mehr Tiefe und Sinn in lauten Zeiten.
Fühlst du dich ständig erschöpft und sehnst dich nach Klarheit, innerer Ruhe und Selbstwirksamkeit?
Mit dem Spirit des Rock'n'Roll zeigen wir dir, wie du deinen inneren Verstärker wieder auf die 11 drehst. Klar, fokussiert und lebendig.
Amplify Your Life. Jetzt mehr erfahren und vorbestellen auf www.amplifyyourlife.de. Hallo Leute, herzlich willkommen bei unserem neuen Podcast Whiskey, Wine and Vinyl. Ja, was ist das denn? Nachdem ich ja über 2 Jahre den Podcast alleine gemacht habe, habe ich einfach Lust gehabt auf was Neues. Und deswegen habe ich mir einen Studiogast eingeladen, der mich hier begleitet. Das ist mein Kumpel Olli. Hallo Olli.
Hallo Lemmy, grüß dich.
Ja, hallo. Ja, da hast du natürlich schon gleich was verraten, was die meisten Leute ja gar nicht kennen. Aber das ist auch gar nicht schlimm, weil hier geht's ja ein bisschen privater zu. Die meisten Freunde von mir nennen mich tatsächlich Lemmy seit über 40 Jahren. Das kommt natürlich daher, weil ich quasi Motorhead-Fan der ersten Stunde bin. Und so hat sich dieser Spitzname in meiner Jugend eingeschlichen. Und tatsächlich ist es so, dass mein privates Umfeld mich auch wirklich Lemmy nennt. Die meisten Leute, die mich aber so mal kennengelernt haben, auch beruflich oder vielleicht auch journalistisch, kennen mich unter Uwe. Ihr könnt es euch einfach aussuchen. Aber Olli, erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Wer bist du denn?
Naja, ich bin der Nachbar hier aus Bergen-Enkheim. Und wir kennen uns ja schon ewig im Prinzip von Sony Music, aber damals noch nicht so, wo du noch bei Sony warst, aber noch nicht so richtig. Da habe ich ja immer noch versucht, dich zu akquirieren. Und irgendwann im Rock'n'Roll findet man sich halt irgendwann mal. Und dann kamen wir zusammen und dann bin ich intuitiv in denselben Stadtteil gezogen wie du. Und dann liefen wir uns natürlich zwangsläufig über den Weg. Und so haben sich die Wege jetzt bis in dieses Büro zusammengefunden, wo heute dieser Podcast stattfindet. Und ich finde es total lustig, weil es ist auch mein erster Podcast, den ich mitmache. Und der Rock'n'Roll verbindet uns, wobei wir mittlerweile ja Rock'n'Roll, glaube ich, beide ein bisschen weiter definieren. Das hat ja auch seine Berechtigung. Ich mache auch Live-Musik, also so auf komplettem Amateurniveau, aber ab und zu darf ich mal eine Kneipe leer spielen tatsächlich. Und auch da hat sich in Bergen-Enkheim eine Location gefunden, wo wir uns dann ab und zu sehen. Und ja, von daher eine schöne Freundschaft. Und heute Abend versuchen wir mal ausreichend Blödsinn zu erzählen, der jemandem gefällt.
Ja, wir beide hängen ja einerseits ein bisschen an der Nadel, und zwar im vinyllastigen Sinne. Das heißt, wir hören gerne Schallplatten, quatschen über Musik. Und wir sind auch gut am Glas. Das heißt, unsere Themen, die wir dann haben, wenn wir uns treffen, sind natürlich auch Themen, die irgendwie immer was mit Getränken zu tun haben. Nicht nur alkoholfreie Getränke, sondern auch ein bisschen Sachen mit mehr Schmackes drin. Und deswegen geht's auch heute bei Whiskey, Wine und Vinyl natürlich um die 3 Themen, die uns am meisten letztendlich geprägt haben. Nämlich um gute Spirituosen, um leckere Weine. Da hast du natürlich noch ein paar Spezialsachen, die es hier auch im Frankfurter Raum gibt. Und es geht natürlich um Vinyl, um tolle Musik. Bist du denn auch Vinyl-Freak? Hast du denn auch sozusagen Platte durchgehört? Du bist wahrscheinlich natürlich auch genauso wie ich mit Platten aufgewachsen. Aber hast du denn die Platten für dich quasi kultiviert oder bist du auch zwischendurch mal raus gewesen?
Ja, man macht natürlich so eine Entwicklung durch die ganze Technik. Ich muss zugeben, ich hatte früher über 1000 Platten und dann, aber im Wechsel der verschiedenen technischen Systeme habe ich dann die Platten bis auf ein paar, die mich wirklich geprägt haben. Also es gibt ja Platten, Die kaufst du dir, um die Musik zu hören. Und dann gibt es Platten, mit denen verbindest du halt konkrete Erinnerungen. Einen besonders tollen Urlaub, die erste Liebe. Von mir aus auch die zweite Liebe. Das geilste Konzert deines Lebens, zumindest damals gefühlt und so weiter. Und diese ganzen Platten, das sind so ungefähr 80, 90, die habe ich mir aufbewahrt. Tatsächlich, die habe ich noch zu Hause. Aber ich habe irgendwann hat mein Sony Direktantriebsplattenspieler, den ich mir vom ersten Geld 1983 gekauft habe, hat dann den Geist aufgegeben und war nicht mehr zu retten. Und seitdem, muss ich zugeben, habe ich nicht mehr investiert in das Thema. Aber die Platten stehen noch da und je mehr Freunde und Bekannte jetzt wieder umsteigen, desto mehr überlege ich mir, ob ich auch jetzt langsam mal wieder anfange mit dem Thema. Weil erstens mal ist es halt dieser weiche, runde Klang, den die Platte hat, ohne Schärfen und ohne Kanten und ohne digitale Sperenzchen. Und auf der anderen Seite halt dieses Kultivieren, bis dann die Musik kommt sozusagen. Es ist ja, wie bei einer Siebträger-Espresso-Maschine. Man muss halt gewisse Vorbereitungen treffen und damit ist der Genuss dann hinterher noch umso größer. Und von daher, bin kurz davor im Prinzip. Ich wäre bereit, wieder auf Platte
umzusteigen. Mich hat's ja letztes Jahr erwischt. Das kam also eher unvorbereitet. Ich war zu Hause, glaube ich, bei der Gartenarbeit. Und dann hat mich jemand besucht, den ich schon viele Jahre kenne, der jetzt aktuell eine Boxenmanufaktur im schönen Sauerland leitet. Der liebe Wolfgang, den ich an dieser Stelle grüße. Und da kam ich mit dem Fahrrad besuchen und meinte, hey, wie machst du deinen Podcast und so, zeig doch mal dein Studio. Und ich habe mich ja in den letzten 2 Jahren hier ein bisschen aufgerüstet. Da meinte er, ja komm, zeig doch mal, wie machst du das dann? Und dann sind wir in mein Arbeitszimmer hier gegangen und da meinte, du hast ja gar keine richtigen Boxen, meine ich. Ja, das stimmt. Ich höre ja auch eigentlich primär meine Musik über den Computer, über MacBook und übers iPhone. CDs, ja, ich habe so eine kleine Kompaktanlage gehabt, kann man eigentlich gar keine erzählen. Da meinte er, du, ich leih dir mal, ich stell dir mal von unseren Boxen mal so ein paar Boxen zusammen und die schicke ich dir. Und dann wusste ich jetzt gar nicht, was mich erwartet und dann kamen dann diese tollen Audiophysikboxen, über die ich ja bereits in meinem Podcast The Block of Rock mehrfach berichtet habe, die sind nicht groß, die sind so, ich sag mal, ein bisschen groß wie so ein Schuhkarton, würde ich mal sagen, aber die machen einfach einen Mörder-Sound. Das Problem war nur zu der Zeit, ich habe gar keine richtige Anlage gehabt. Ich habe einen uralten Plattenspieler gehabt, den ich dann mal angeschlossen habe, aber im Grunde genommen war das nichts, weil ich auch gar keinen richtigen Verstärker hatte und das war mir richtig peinlich, diese tollen Boxen erstmal anzunehmen, aber die sahen gut aus und hat sich erstmal gut angefühlt und dann habe ich mich tatsächlich aufgemacht hier in der Stadt in Frankfurt bei einem führenden Fachgeschäft für die HiFi-Profis quasi einzukaufen und habe dann zunächst einen Verstärker mir geholt, an dem man sowohl einen Plattenspieler anschließen kann, als auch andere Geräte natürlich, aber auch seinen Spotify-Account damit verbinden konnte. Und so hatte ich natürlich die Möglichkeit, erstmal einen Grundumschlag an Musik zu haben. Nur irgendwann hat es mich dann gereizt zu sagen, jetzt brauche ich doch mal einen Plattenspieler und habe mir dann einen geholt, der auch empfohlen wurde, ist nicht ganz das Einstiegsmodell, aber schon ein Modell, wo man jetzt, sag ich mal, nicht das Eigenheim verpfänden muss, aber es ist trotzdem ein teures Ding gewesen. An dieser Stelle schöne Grüße an Michael, der mir dieses Ding sozusagen empfohlen hat.
Aufgeschwatzt.
Nein, gar nicht. Also er hat mich dann schon mit guten Argumenten gekriegt und auch ein deutsches Fabrikat, Made in Germany von der Firma Clear Audio, genau wie die Boxen, der Verstärker und der später gekaufte CD-Spieler sind von Rotel, eine britische Firma und das Ganze sieht schön aus, man hat es ja auch schon mal auf Fotos bei mir gesehen und ich bin da sehr happy und habe halt angefangen wieder mit Vinyl zu starten, weil ich auf verschiedenen Plattenbörsen war. Es gab ja hier, sag ich mal, im Herbst letzten Jahres gab es ja regelmäßig so Plattenbörsen, wo ich mit einem Kumpel hingegangen bin und habe da schwer eingekauft, vorwiegend Platten, die ich in meiner Jugend selber hatte, bevor ich sie dann mal verkauft habe. Zum Umzug von Dortmund nach Frankfurt wollte ich nicht alles mitschleppen. Ich hatte ja viele Alben dann auch schon auf CD und brauchte sie nicht mehr als Schallplatte, worüber ich mich heute sehr ärgere, dass ich die Platten alle verkauft habe. Aber mittlerweile ist die Sammlung, guck mal hier, ist schon wieder ein bisschen angewachsen und es macht unheimlich viel Spaß, in den alten Schätzchen rumzuwühlen. Vor allen Dingen, es entschleunigt total. Also ich finde, weil man halt alle 20 Minuten aufstehen muss und muss die Platte wechseln, hat das schon mal was. Man guckt sich die alten Cover an, man fühlt, man riecht. Ich kaufe mir gerne wirklich alte Schätzchen, die vielleicht auch nicht mehr so schön sind, weil sie einfach schon ein paar Macken am Cover haben, weil vielleicht die Platte auch mal einen kleinen Kratzer hat. Das macht mir aber nichts, weil jede Platte hat ihre Geschichte. Und ich finde, dann darf man auch schon so ein paar Beulen haben aus den vergangenen Jahrzehnten. Meine älteste Platte ist von 1963. Das ist eine Mahalia Jackson-Platte. Hatte. So ein schönes Gospel-Album, fand ich super. Und das super. Macht halt Spaß, sowas dann auch auf so einer an sich teuren Anlage zu hören, weil du hörst du wirklich noch jede Note, wie es original mal aufgenommen wurde. Und das kann ja letztendlich so ein Spotify-Stream ja gar nicht erklären. Aber in diesem Ganzen habe ich mir gedacht, wir fangen mal an bei A. Und das ist auch das Thema für unsere heutige Sendung. Ich habe in meinen Platten, es fängt natürlich logischerweise bei Lee Aaron, Accept und AC/DC, das sind die ersten, aber wenn man dann ein Stückchen weitergeht, dann kommt eine Band, die ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, aber aus verschiedenen Gründen dachte ich mir, die packen wir heute mal an. Und zwar ist es die Band America, die, was ich gar nicht wusste, gar nicht aus Amerika sind.
Naja, also es sind, soweit ich recherchiert habe, sind es Söhne von US-Soldaten, die in Großbritannien stationiert waren. Also im Prinzip, im genetischen Sinne sind schon Amerikaner, aber sie sind halt in England aufgewachsen, was natürlich musikalisch dann eine besonders schöne Mischung wahrscheinlich hervorbringt oder in der Prägung. Dafür haben sie aber schon verdammt amerikanische Musik gemacht, muss man sagen. Also ich kenne jetzt die Anfänge nicht, es fängt halt an bei der ersten Platte. Ich weiß nicht, wie die so in den Londoner Clubs getourt sind, aber die erste Platte ist ja schon sehr kalifornisch, muss man sagen. Und
ich habe sie ja auch wirklich so als West Coast Band eingeschätzt, gedacht, die sind irgendwie die Nachbarn von den Eagles
gewesen. Definitiv, definitiv, ja.
Aber das ist was, gerade diese Platte, die wir jetzt mal kurz anspielen, ist auch gleich das erste Album von America, mit dem größten Hit, glaube ich, von der Band, A Horse With No Name. Die Platte habe ich gar nicht gekauft, sondern die hat meine liebe Gattin in die Ehe mit eingebracht, die unlängst mal bei mir vor der Tür stand und sagte, guck mal, ich habe doch auch noch ein paar Platten hier, willst du die nicht in deine Sammlung tun? Das fand ich so süß und sie hat mir so eine, naja, zwei Handvoll Platten in die Hand gedrückt und da waren unter anderem zwei Alben von America dabei und die sind jetzt Teil auch unserer gemeinschaftlichen Sammlung geworden und mir hat Spaß gemacht, da mal reinzuhören und das hat uns inspiriert für die heutige Sendung.
Ja, was auch wirklich kein schlechtes Zeichen ist, Lemmy, wenn deine Frau eine America-Platte in die Ehe mitbringt. Also das könnte deutlich schlimmer kommen, muss ich sagen.
Und dann hören wir doch mal kurz rein. Ja, ich glaube, das ist ein Song, den jeder kennt. Aber das Tolle ist an dem ganzen Song, du kannst ihn ja auch spielen und das machen wir auch gleich noch. Aber bevor wir uns den Song gleich live geben, habe ich noch was Zweites mitgebracht, weil es ist ja Whiskey, Wine and Vinyl. Es gibt A Horse With No Name auch als Getränk. Und das war eigentlich der Ansatz, weil ich habe im letzten Jahr eine Flasche geschenkt bekommen durch meinen Daily Job und das ist eine Whiskyflasche gewesen, die echt abgefahren aussieht. Das ist so ein schönes, ja fast schon Pop-Art-Cover von einer Flasche, die heißt Horse With No Name und es ist ein Straight Bourbon, aber gar nicht aus Kentucky, sondern aus dem Schwarzwald. Und das finde ich abgefahren, die Geschichte. Und zwar ist es ein Bourbon, der einen ganz besonderen Geschmack hat, aber das lasse ich dich jetzt gleich selber testen. Und deswegen machen wir hier das Ganze mal, sage ich mal, sowieso hier unter 3 Bedingungen hier bei mir oben im Büro, weil hier wird gequatscht, gesungen und gesoffen. Ja, und insofern würde ich sagen, machen wir doch mal hier die Flasche auf und guck mal, wie uns das sozusagen mundet.
Vor allem muss man noch dazu erzählen, dass ich ja, damit ich überhaupt heute mitmachen darf, musste ich ja ein Rätsel, beziehungsweise ich musste ja eine Aufnahmeprüfung erst machen. Ich musste einen Rubik-Würfel lösen, der wo eine Seite mit Pferdebildern sozusagen dekoriert ist und den hat mir der Lemmy schön verdreht zu Hause abgeliefert und gesagt, wenn du den wieder in die richtige Reihenfolge bringst, dann machen wir diese Sendung zusammen und das habe ich dann tatsächlich in wochenlanger Arbeit hinbekommen und jetzt kriege ich die Früchte der Arbeit in die Hand gedrückt.
Ich würde mal sagen, Prost!
mit 3 Eiswürfeln drin und bin mächtig gespannt. Zum Wohl.
Also ich finde, der schmeckt gar nicht nach Schwarzwald. Da Schwarzwald würdest du ja jetzt normalerweise Tannennadeln irgendwie schmecken. Ich finde, der hat was. Er hat richtig was. Und der kommt aus derselben Schmiede wie der Monkey 47 Gin, den, glaube ich, die meisten Leute kennen. Derjenige, der den Monkey 47 gemacht hat, hat sich gedacht, wir machen jetzt auch mal einen schönen Bourbon und hat in diesen Bourbon ein paar sehr interessante Geschmacksnoten reingemacht. Schmeckst du was raus?
Naja, ich bin ja jetzt nicht ganz unvorbereitet, von daher, es heißt ja, es ist Habanero, es sind Habanero-Chilis drin, aber in irgendeiner Form, die dir halt nicht komplett den Schalter raushauen, sondern sozusagen die Schärfe rausgekocht oder rausdestilliert und da war ich jetzt tatsächlich gespannt, weil das Getränk ist ja noch nicht so verbreitet. Also die Flasche sieht schon mal super geil aus, das ist eigentlich, wenn man sich so ein bisschen mit Country-Musik beschäftigt, dann weiß man ja, dass der Alkohol Alkohol. USA ist ja ein sehr prüdes Land und die Südstaaten sind noch ein bisschen prüder und der Alkohol wurde ja vielfach so als Medizin ja im Prinzip an den Mann gebracht und zwar was rum, die fahrenden Menschen, die da rumzogen, das waren die sogenannten Medicine Shows und in diesen Medicine Shows wurde dann am Ende dient, das war ein Entertainment-Programm und am Ende wurde halt Alkohol verkauft, nur dass der Alkohol dann halt als was weiß ich was, als Mittel gegen irgendwas verkauft wurde, aber hauptsächlich war es starker Alkohol und so daran erinnert die Flasche, also die könnte wirklich aus dem Wilden Westen kommen, sieht super geil aus.
Und ihr schmeckt doch, ich merke jetzt so im Abgang, es wird dann doch ein bisschen scharf hinten dran.
Also es ist auf jeden Entschuldigung für das Schmatzen jetzt hier, aber ich trinke das Zeug jetzt auch das erste Mal. Also es ist auf jeden Fall nicht dieser typische Maisgeschmack, den man so beim diese Süße vom Mais, die ist zwar da, aber die wird irgendwie abgefangen von einem anderen Geschmack, der noch oben drüber liegt. Und ich nehme an, ich versuche jetzt allerdings gerade tatsächlich dieses Habanero, das kennst du ja normalerweise nur, weil du dir komplett das Maul verbrennst damit, weil Habanero ist ja so ziemlich das Übelste, was man sich an Chilis reinfegen kann. Und ich versuche.
Das gibt es hier in Frankfurt auch bei der Currywurst.
Ja, genau. Ab Stufe D ist es. Bis Stufe C, wer aus Frankfurt kommt, der kennt Best Washed in Town oder mittlerweile auch, wer nicht aus Frankfurt kommt, sondern aus der Umgegend. Und bis Stufe C machen sie Pulver drauf und ab Stufe D ist es flüssig und das ist dann das Habanero-Zeug und da gehst du wirklich in Deckung. Also das machst du freiwillig.
Ab Stufe F musst du doch noch unterschreiben.
Ab Stufe F wird, glaube ich, der Notarzt nebendran gestellt und dann gibt's auch Kakao.
Da muss auch deine Rechte noch abtreten und die Lebensversicherung überschreiben an den Wurstdealer.
Aber es ist auf jeden Fall interessant, jetzt mal zu versuchen, rauszuschmecken, was bleibt von einem Chili übrig, wenn die Schärfe weg ist. Und das hat der Mensch ja versucht, der Schwarzwälder, also den Chili sozusagen ohne den Schreckfaktor da mit reinzumischen.
Also ich finde trotzdem, er hat, also so steht es ja auch zumindest in der Beschreibung drin, dass er eine leichte Vanille-Kokosnote hat. Also er hat was Süßes auf jeden Fall. Es ist nicht so ein scharfer, so ein Spritz im Grunde genommen. Er hat eine gewisse Süße, aber ich merke so im Abgang hinten dran wird es warm im Hals. Also ob das jetzt an der Habanero liegt oder am Alkohol, weiß ich noch nicht.
Das mag auch an den 45% liegen, die auf der Flasche angegeben sind.
Das mag sein. Aber ich finde, der schmeckt gut und damit kann man da schon mal weitermachen. Und jetzt haben wir ja so viel gequatscht, jetzt machen wir mal ein bisschen Musik, oder?
Lemmy, wenn du das sagst, bevor ich das Glas ausgetrunken habe, denn danach weiß ich nicht mehr, ob ich noch Musik machen kann.
Genau, hol mal deine Klampfe und dann sagst du uns auch erstmal, was du für eine Klampfe hast. Olli, was hast du uns denn für eine Klampfe mitgebracht? Die sieht ja schon mal sehr, sehr schick aus.
Naja, Gott, das ist meine uralte, wenn ich jetzt ein richtiger Rockmusiker wäre, würde ich sagen, mein Workhorse. Mein Workhorse with no name, was es tatsächlich ist, eine alte Yamaha. Aber ich liebe sie, ist eine Yamaha Akustikgitarre, voll massiv, eine Jumbo in schwarz, wie Johnny Cash sie gespielt hat und ein Freund von mir, ein Künstler, hat sie mir gepinstriped im Country-Stil mit Red, White and Blue Pinstripes drauf, wie so einen alten Hot Rod. Das könnt ihr jetzt natürlich nicht sehen, aber ich liebe das Ding und ich lasse immer wieder herrichten beim Gitarrenbauer, wenn irgendwie die Bünde wieder runter sind oder sowas. Ist nicht das Beste, aber ich mag sie und sie spielt sich schön.
Ja, Olli, dann würde ich sagen, hau mal rein. Horse with no name.
Singst du mit?
Let's go.
On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There were sands and hills and rings. The first thing I met was a fly with a buzz in the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. I felt good to be out on the rain. In the desert, I can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. I said la 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 la. la 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 la. After 2 days in the desert sun, my skin began to turn red. After 3 days in the desert fun, I was looking at a riverbed. And the story he told of a river that flowed made me sad to think it was dead. On a horse with no name, I felt good to be out on the rain. In the desert, you can't remember your name, cause there ain't no one for to give you no pain. I said la 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 la. After 9 days I let the horse run free, cause the desert had turned to sea. There were plants and birds and rocks and things, there were sands and hills and rings. The ocean is a desert with his life underground and a perfect disguise above. Under the cities lies a heart made of ground, but the humans will give no love. I see you sing through the desert on a horse with no name. I felt good to be out on the rain. In the desert, you can't remember your name, cause there ain't no one for to give you no pain. I said la 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 la.
Und jetzt ihr alle draußen.
La 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 la. La 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 la.
West Coast in East Frankfurt.
Es gibt von Hank Williams, also wahrscheinlich habe ich es jetzt mittlerweile schon. Der Lemmy macht übrigens Eiswürfel, gerade dieses kratzende Geräusch sind, dass er Eiswürfel in monströse Whisky-Portionen, die er uns gerade eingegossen hat.
Let's get ready to tumble. Prost. Ja, das war übrigens gerade America House with No Name, dargebracht von Olli und mir. Das war eine ganz spontane Geschichte. Nicht, dass ihr denkt, wir hätten das jetzt über Tage geprobt. Das ist einfach sozusagen mehr oder weniger gerade entstanden. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. So kenne ich ihn tatsächlich hier in den Frankfurter Kneipen. Da spielt er gerne auch mal sein Programm, was mehr Country- und Western-mäßig ist. Oder auch ein Programm, was ich noch besser finde. Da geht es um die Entstehung von Blues und Co. Das ist auch sehr, sehr schön, weil du machst das ja so ein bisschen, nicht nur einfach nur Musikprogramm, sondern du machst ja Storytelling dabei. Du erzählst ja jeweils immer eine komplette Geschichte und die kann ja auch sehr abendfüllend sein.
Naja, man muss halt gucken, wie man einerseits Auftrittsmöglichkeiten und zweitens mal halt irgendwo auch die Ehrlichkeit sich selbst gegenüber, was man kann und was man mag. Und ich bin, weiß Gott, alles andere als ein Virtuose und mit meinem beschränkten Können. Ich kann ein bisschen Gitarre spielen, ich kann ein bisschen singen.
Und du kannst ein bisschen quatschen.
Naja, ich interessiere mich halt vor allem für die Historie, also für das, was ich mache. Ich singe nicht nur irgendwas, sondern ich will halt wissen, wo kommt das her und wie ist das entstanden. Und von daher, da ich mir selber das Zeug da ich mir selber die Geschichte der Songs halt reinziehe, hatte ich irgendwann mal die Idee, das könnte ja eventuell auch die Leute interessieren. Und insofern wurde der Wortanteil ein bisschen höher. Ich habe halt zu den Songs jeweils was erzählt. Und ich habe ein Programm, wo ich so die, ja im Prinzip einmal so eine Geschichte, so eine Reise durch die USA mache. Also von den Engländern, von der Mayflower, die halt rüberkamen in die USA, wie sie dann sich halt angesiedelt haben. Und dann die ganze Geschichte der Besiedlung der USA, dann kommt es natürlich auch automatisch in die Südstaaten, in die Sklavenhaltung und dann kommst du, brauchst nicht lange, da bist du beim Blues. Und die Phase oder die sagen wir mal, der geschichtliche Moment, der mich am meisten fasziniert, ist halt wie wie die Folkmusik aus Europa zusammengetroffen ist mit der Bluesmusik. Und ja, man wundert sich nicht, es ist halt irgendwo in den Appalachen passiert, wo halt die Engländer von oben kamen und dann und die Schwarzen von unten kamen und sich da in den Appalachen irgendwo in den angehenden Südstaaten getroffen haben, und daraus ist halt meines Erachtens die schönste Melange entstanden. Und am Ende und am Fuß der Appalachen liegt Nashville, und ein bisschen weiter südlich liegt Memphis. Und dann, wenn du mal da, ich habe dann auch mal tatsächlich so eine Wallfahrt gemacht, und wenn du mal da warst, dann stellst du auch keine Fragen mehr, dann weißt du, wo das alles herkommt und wie das zustande kam. Und diese Geschichten, die faszinieren mich. Ich muss immer gucken, dass ich nicht zu viel quatsche, sondern auch ein bisschen Musik mache. Naja, und jetzt haben wir so ein neues Programm mit Blues, aber das ist ja noch nicht spruchreif, da arbeiten wir momentan noch dran. Aber so diese Roots der Musik, die gefallen mir sehr gut. Wobei ich sagen muss, dass ich jetzt zu America keine Roots hatte. Also das habe ich mir jetzt selber auch angelesen, dass die in England groß geworden sind, die Jungs. Aber es ist schon sehr westcoastig, also muss man schon sagen. Ich glaube, die sind auch relativ schnell wieder rüber und haben ihre Erfolge dann auch tatsächlich in Amerika gehabt, wie der Name.
Das ist in der Tat so, ja, das stimmt. Die haben übrigens gerade, das habe ich gerade gelesen, letzte Woche zufälligerweise an einen großen internationalen Musikfonds ihre kompletten Rechte verkauft. Also einer ist ja, glaube ich, schon tot, aber die anderen beiden leben noch. Und die haben ihre kompletten Musikrechte und Verlagsrechte für 40 Millionen Dollar verkauft. Oh, ich meine, die haben ja nicht nur Horse with No Name, andere große Hit war natürlich The Last Unicorn, den kennt man ja auch aus dem Film. Aber dass sie so viel Geld gemacht haben, war mir jetzt auch nicht bewusst. Übrigens hast du mir ja mit deiner Geschichte, dass du ja schon drüben warst und hast Memphis und Nashville besucht, da hast du mir ja einiges voraus. Ja, da war ich ja nur noch nicht, aber ich habe ja im letzten Jahr habe ich ja auch zumindest mal virtuell so einen kleinen Roadtrip gemacht mit meinem Podcast und bin ja auch quer durch die USA gereist und habe ja in verschiedenen Staaten immer verschiedene Musiker virtuell getroffen, die ich dann per Zoom interviewt habe, was allerdings auch eine schöne Geschichte war, weil ich ja, ich sag mal, Hero-Künstler wie Robin Zander von Cheap Trick oder Devin Allman, der Sohn von den Allman Brothers, die Black Stone Cherry Jungs in Kentucky, in Nashville, Joe Bonamassa und Larkin Poe und Co. Und bis weiter nach Los Angeles bin ich gekommen, wo ich andere Bands getroffen habe. Dirty Honey und Steve Lukather von Toto, der in Los Angeles lebt. Also das war eine schöne Geschichte. Aber daraus ist bei mir auch mal der Wunsch entstanden, das muss ich auch mal wirklich machen. Ja, ich habe bislang in den USA primär New York, Manhattan, da kenne ich mich ganz gut aus, war ich mehrfach, sehr häufig war ich in Miami. Auch unter anderem, weil ich ja mehrfach bei dieser 70.000 Tons of Metal Metal-Kreuzfahrt war, die ja immer um diese Jahreszeit stattgefunden hat. In Miami Beach kenne ich, glaube ich, alles ja gefühlt. Aber zu diesem Part, den du gerade beschrieben hast, Südstaaten und so, da war ich ja noch gar nicht. Und wir haben uns ja tatsächlich noch gar nicht so lange her, wir haben uns ja vorgenommen, weil bei uns kommt ja dann irgendwann mal ein größerer Geburtstag bald, und wir haben uns ja vorgenommen, bevor wir die 60s erreichen, dass wir diesen Trip nochmal machen, und da habe ich total Bock drauf, das mit dir zu machen, weil du mich da sicherlich ein bisschen auch durchführen kannst, weil du ja schon ein paar Sachen kennst. Wir sind uns ja noch nicht ganz sicher, mit welchem Gefährt wir das machen. Du würdest ja das gerne auf zwei Rädern machen. Ich bin da ja nicht ganz so affin mit. Ich fahre ja nur meine Vespa. Aber ich würde es natürlich gerne vielleicht einem schönen alten Ami-Schlitten machen, aber vielleicht ist das auch nicht das Richtige, vielleicht brauchen wir irgendwie was anderes, müssen wir mal gucken, welches Auto wir machen, aber wir sollten es auf jeden Fall planen, weil da habe ich Bock drauf, weil letztendlich ist es so, wir beide können uns natürlich stundenlang über Musik unterhalten, weil wir auch beide gewisses Wissen haben, mehr oder weniger angelesen, teilweise auch durch Erzählungen weitergegeben, das ist ja auch das Schöne, man hört irgendwie eine Story und gibt sie dann weiter. Und das macht auf jeden Fall Spaß, immer mit dir über solche Themen zu quatschen.
Ja, also ich muss wirklich sagen, ich hatte schon wirklich verschiedene Phasen in puncto Amerika-Sympathie. Bei mir ist es auch immer, ich kann mich da nicht ganz erwehren, dass es auch immer politisch beeinflusst ist. Ich hatte also die letzten Jahre keine Lust, die USA zu besuchen. Aber den Trip, den ich damals gemacht habe, ich habe ihn dann mittlerweile zweimal gemacht. Ich habe ihn einmal mit der Freundin gemacht und dann nochmal mit Freunden. Aber es ist wirklich, wenn du dich für Musik interessiert, das musst du machen. Diese drei Städte, das klingt jetzt ein bisschen schwülstig vielleicht, aber Nashville, Memphis und New Orleans, das musst du mal gemacht haben. Das ist landschaftlich gar nicht so spektakulär. Also Nashville ist noch sehr schön, weil die Appalachen da halt im, also man landet ja üblicherweise in Atlanta und dann kannst du halt noch einen kleinen Abstecher in die Appalachen hochmachen und fährst dann diesen Blue Ridge Mountain Highway, der hochgeht bis über 2000 Meter. Also es ist eine sehr schöne Strecke. Es wäre auch die einzige Strecke, wo sich das Motorradfahren lohnt da oben. Dann fährst du runter nach Nashville, bist da ein paar Tage, dann fährst du weiter nach Memphis und es wird immer schwärzer. Also die Musik wird immer schwärzer, also auch die Bevölkerung wird immer schwärzer, die Musik wird aber auch immer schwärzer und es wird einfach so viel von den Entwicklungen, die du nur auf Platte kennst, so viel wird plötzlich erklärbar. Du siehst es halt, du merkst, oh, scheiße, da kommen andere Rhythmen jetzt plötzlich rein. Und wenn du in New Orleans bist, dann ist es nochmal, dann merkst du auch, wow, das ist Jazz, ja, natürlich, klar. Also da kommen dann afrikanische Klänge, so kreolische Klänge mit rein, die haben ja nochmal andere Rhythmen. Zum Beispiel das, was Bo Diddley gemacht hat, das ist eigentlich, kommt das aus Louisiana. Ich weiß gar nicht, ob er aus Louisiana kam, aber dieses dump, 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 badum, bum.
Who do you love?
Badum, bum.
Who do you love?
Badum, bum. Das sind eigentlich so Mardi Gras-Rhythmen. Das ist was die in Nashville nie anfassen würden. Das wäre wahrscheinlich Ungläubige.
Er hat ja auch ganz andere Gitarren gespielt.
Ja, das wäre ungläubige Musik. Und also, lange Rede, kurzer Sinn, wir müssen das machen, Lemmy, da gibt's mal gar keine Frage.
Ja, New Orleans bin ich natürlich sofort am Start, weil da kommt ja meine Lieblings-American-Football-Mannschaft auch noch her, die New Orleans Saints, die es ja leider dieses Jahr nicht geschafft haben, die Playoffs zu kommen. Knapp ausgeschieden letzte Woche, bisschen dumm, aber das ist was ich auf jeden Fall reizt. Und das ist ja auch eine Strecke, die man schaffen kann. Ich meine, klar, es gibt noch andere Städte, die mich tierisch reizen würden. Ich würde auch gerne noch nach Austin. Ich würde auch gerne vor allen Dingen noch nach L.A., wo ich noch nie war. Und natürlich nach San Francisco in zerrissenen Jeans. Auch nochmal was, wo ich gerne hin würde. Mal gucken, was die Jungs von Metallica und Journey da so treiben. Aber ich denke mal, vielleicht so diesen ersten Schritt, den sollte man schaffen. Das Land ist, glaube ich, groß genug, um da mehrere Trips zu machen. Aber im Moment muss man natürlich erstmal schauen, wann kann man darüber, wie kann man darüber. Das ist ja noch was ein bisschen bevorsteht. Deswegen bleiben wir mal erstmal in der Heimat und deswegen wechseln wir das Thema mal von den USA und Amerika und kommen mal so ein bisschen aus Frankfurt, weil der Podcast heißt ja Whiskey, Wine and Vinyl. Und über Wein haben wir noch gar nicht gesprochen. Und wir hier in Frankfurt haben natürlich eine ganz besondere Tradition.
Apple Wine.
That's right.
Oder auch Cider genannt oder Apple Wine oder Äppler. Und naja, klar, das ist unser Ding hier. Das ist regional relativ begrenzt und wahrscheinlich hört man es mir an der Sprache an. Ich bin gar nicht aus Frankfurt, aber ich würde mich nach 30 Jahren jetzt mittlerweile als eingemeindet betrachten und bin einigermaßen akzeptiert auch in der Frankfurter Gemeinde. Und vor ein paar Jahren habe ich das, ich nehme an, darauf spielst du an, Lemmy, vor ein paar Jahren habe ich halt angefangen, da wir einen schönen modrigen Keller haben, habe ich halt irgendwann mal angefangen mit Apfelwein zu machen, weil Freunde wissen wollten, was sie mir zum Geburtstag schenken. Und dann habe ich gesagt, naja, wir haben ja diesen Keller. Da kannst du ja eh nichts drin machen. Also schenk mir doch mal so eine Apfelwein-Grundausrüstung. Und dann haben sie mir halt irgendwie zwei Ballons geschenkt und ein bisschen, was weiß ich, Bürsten und Trichter und Gedönse. Und dann habe ich mir Apfelsaft gekauft, damals noch für richtig teuer Geld beim Kälterer und habe den halt selber da unten im Keller vergoren. Und das Ergebnis war im ersten Jahr schon so gut, komplett ohne Ahnung, einfach reingefüllt, machen lassen. Und das Ergebnis war schon so gut, dass wir dann gesagt haben, boah, das machen wir jetzt weiter. Und jetzt mittlerweile machen wir es, ich weiß nicht, 5, 6 Jahre lang inzwischen. Und also Eigenlob stinkt, aber ich trinke ihn gerne und der ganze Freundeskreis wird auch regelmäßig versorgt und kommt auch freiwillig. Also von daher kann es so schlimm nicht sein, das Zeug.
Das muss man ja mal ein bisschen erklären. Also das heißt, ich war ja auch schon mal mit dabei, habe allerdings die letzten Jahre nach einem blöden Bandscheibenvorfall aus Vorsichtsgründen ausgesetzt. Aber ich war auch einmal dabei. Zu dem Zeitpunkt war ich ja auch schon fast 30 Jahre in Frankfurt und wusste gar nicht, wie man Apfelwein macht. Ich selber trinke es ja auch. Genauso wie du komme ich ja nicht aus Frankfurt, lebe ja auch seit 1990 hier. bin ja eher mit Bier aufgewachsen in Dortmund, da wo ich herkomme. Aber Apfelwein ist was ich gerade auch in den Sommermonaten besonders gerne trinke. Übrigens, beim Apfelwein ist es bei mir ähnlich wie beim Gin oder beim Bourbon oder auch beim Kaffee. Ich trinke es pur. Ja, also bei mir muss man nicht unbedingt was noch reinmischen oder Zucker beim Kaffee oder beim Gin noch Tonic Water. Ich mag gerne die Vollbedienung. Ich habe euch ja mal geholfen. Das heißt, da ist quasi erstmal eine ganze Woche lang sammelt man die Äpfel ein. Auf verschiedenen Wiesen von Bauern, von Freunden, von Leuten, die man kennt. Auch von Leuten, die, ja, sag ich mal, ihre Äpfel abgeben. Und diese Äpfel werden dann quasi in Säcken abtransportiert. Und mal so ein Sack mit Äpfeln, das ist schon mal ein bisschen Gewicht. Was wiegt denn sowas?
Na, wie kommt auf die, natürlich auf die Sackgröße an?
Wie groß ist denn dein Sack?
Ja, normalerweise. Also handelsüblich 40 Kilo wiegt so ein Sack. Und wenn du große Dinger hast, dann wiegen sie auch mal, also kleine Äpfel und große Säcke, dann wiegt er auch mal 50 Kilo. Aber ist schon ordentlich. Also wenn du dann so deine 12, 13, 16 Tonnen auf einen Anhänger verladen hast und wieder abgeladen hast, dann weißt du abends schon, was du getan hast. Und vor allem, man muss ja die Drecksäcke, die fallen ja nicht selber runter, die musst du ja auch noch vom Baum runterschütteln. Also von daher ist die Woche immer sehr intensiv. Da ich einen Bürojob habe, ist das für mich auch ein wunderbarer Ausgleich. Ich freue mich dann immer, wenn's Kreuz mitmacht, dass mir nichts reinfährt, aber bisher, toi, funktioniert's.
Das ist richtig was für die Großstadt-Cowboys.
Ja, also muss ich ehrlich sagen, für mich ist das wahrscheinlich, ich hinterfrage das jetzt nicht aus dem Grund, aber wahrscheinlich ist das auch so eine Art Ausgleich für mich, dass ich mir, ich mache sowieso gern handwerkliche Sachen, wahrscheinlich ist das auch ein Ausgleich einerseits für den Standort Frankfurt, der ja auch eher klinisch großstädtisch ist, weil du halt noch so ein bisschen Landleben mitkriegst. Und auf der anderen Seite auch ein Ausgleich für meinen Job, der sich auch überwiegend vor dem Bildschirm am Schreibtisch abspielt. Die Leute erklären mich immer für bekloppt, dass ich das mache, aber es ist für mich wirklich so ein bisschen wie Urlaub. Ich nehme mir immer eine Woche Urlaub für Apfelweinpressen, aber am Ende der Woche haben wir 500, 600 Liter im Keller und du hast das ganze Jahr ein schönes Erfrischungsgetränk. Ich bin der liebstgesehene Gast auf allen Partys, weil ich halt immer mit 10 bis 20 Liter Apfelwein ankomme. Von daher hat es
auch... Den werden wir ja gleich auch noch probieren, aber jetzt erklär uns doch noch mal ganz kurz für alle Leute, die nicht aus Frankfurt kommen, wie es gemacht wird. Also ja, ich habe ja letztendlich den Teil, den ich mitgemacht habe, war, ich habe die Äpfel, bin auf den Baum geklettert, habe die Äpfel runtergeholt, habe sie in den Säcken zusammengepackt, habe sie dir auf deinen Anhänger gehievt mit, dann tat mir der Rücken weh, du hast die ganzen Säcke zusammengesammelt, hast sie dann ins Lorsbacher Tal gefahren, wer es nicht kennt, eine der besten, wenn nicht sogar die beste Apfelwein-Kneipe ist es ja gar nicht, ein Restaurant in Frankfurt, Sachsenhausen, Downtown Sachsenhausen. Und dort wurden die Äpfel erstmal gesammelt und wir haben uns dann ein paar Tage später da getroffen. Dann wurden die Äpfel erstmal gewaschen und dann geschreddert und gepresst. So richtig?
Er ist, ja, also der Frank Winkler, unser Freund, ist tatsächlich, der hat jetzt
und wieder, auch Nachbar?
Ja, und Nachbar hier auch aus dem Stadtteil, der hat jetzt tatsächlich mit beiden Restaurants wieder Platz 1 bei Frankfurt geht aus. Irgendwie Apfelwein hip und Apfelwein
hop.
Apfelwein Hopp, ich weiß, also zwei Kategorien und in beiden ist er auf jeden Fall top, aber das hat jetzt mit dem Prozess natürlich nichts zu tun. Der hat halt das Privileg, dass er eine Kelter hat und da wir Freunde sind, dürfen wir bei ihm keltern. Naja, gut, du eierst halt auf den Wiesen rum und sammelst die Äpfel ein und dann tut dir das Kreuz weh und dann fährst du so abends zu deiner Kelterstelle. Viele Leute geben die ja ab dann bei den Lohnkältereien hier und bekommen dann halt entweder Bargeld oder Apfelsaft dafür oder von mir aus auch Apfelwein. Das hat ja alles Tradition hier. Und wir machen es halt, also wir machen halt unser eigenes Ding und dann werden die Äpfel rausgeholt aus den Säcken, werden in Wannen gepackt, werden sorgfältig gewaschen. Hygiene, das lernst du wirklich aus schlechten Erfahrungen. Du lernst im Laufe der Jahre, dass Hygiene das absolute A und O ist, wenn die Dinger nicht sauber gewaschen sind. Wir haben schon wirklich Tausende von Litern wegkippen müssen, einfach weil die Hygiene nicht gestimmt hat, weil irgendwie zu viele faule Äpfel dazwischen waren und dann geht dir so ein Riesentank, geht dir plötzlich kaputt und das ärgert, also das machst du genau einmal und dann nächstes Jahr steuerst du dann dagegen. Dann wird es gewaschen, dann kommt es in eine Kelter, also die Kelter ist halt eine Presse und die gibt es in unterschiedlichen Größen und dann kommt unten der sogenannte Süße raus und der Süße ist ein Apfelsaft, der halt genau alles enthält, außer den Feststoffen, die du wegschmeißt oder den Schafen gibst. Wer Schäfer kennt, kannst den Schafen geben. Die fressen das ganz gerne. Und dieser Apfelsaft, der da unten rauskommt, der Süße, der hat halt sämtliche Hefen, Bakterien, alles noch drin. Und wenn man diese Hefen und Bakterien, die fangen sofort an, aktiv zu werden. Also die fangen sofort an, im Prinzip sich auf den Zucker in dem Apfelsaft zu stürzen und damit irgendwas zu machen. Und dann da an dem Punkt, du unterbrichst mich, wenn ich anfange zu schwafeln, gell?
Alles gut. Bis dahin habe ich es ja nur bis dahin mitgekriegt. Was dann passiert, das wusste ich ja nicht.
Aber ab dem Punkt wird es dann entscheidend. Also auf einem Apfel sind Dutzende von Hefesorten drauf, einfach aus der Natur, weil die Hefen sind halt in der Luft und sind auf der Schale. Und es sind also irre viele Bakterien drauf und die haben alle ein Interesse, sie wollen sich auf diesen Zucker in dem Apfel stürzen, möglichst schnell. Nur, dass die nicht alle Gutes im Schilde führen. Also viele, viele, viele von denen wollen zum Beispiel Essig daraus machen. Und das willst du natürlich nicht. Du willst den Apfelwein haben. Manche wollen auch Essig haben. Gut, die lassen die dann gewähren. Aber die meisten wollen ja Apfelwein draus machen. Und von daher muss man sehr schnell arbeiten. Entweder man lässt die Hefen dann gewähren, das ist dann so die sogenannte Spontangärung. Dann lässt du einfach das, was auf dem Apfel drauf ist, halt geschehen. Das gibt aber häufig schwierige Geschmäcker, sagen wir mal so, weil es gibt Dutzende von verschiedenen Hefesorten und nicht alle führen Gutes im Schilde. Wir nehmen mittlerweile sogenannte Reinzuchthefe. Das ist bei den Apfelwein-Salafisten, von denen es auch eine Menge gibt, ist das ein bisschen verpönt. Wir nehmen Reinzuchthefe und die sorgt dafür, dass eine kontrollierte Gärung stattfindet. Das heißt, aus dem Zucker wird wirklich Alkohol und nur Alkohol gemacht und nichts anderes. Und bestimmte Geschmacksstoffe werden betont und haben damit gute Erfahrungen gemacht. Da muss man dann auch sich ein bisschen mit den Könnern halt unterhalten, was für Hefen die nehmen. Naja, dann kippst du das da rein, diese Reinzuchthefe, und dann lässt ihn im Prinzip 4, 5, 6 Wochen machen. Und dann hat diese Hefe den Zucker zu Alkohol vergoren und ist fertig mit ihrem Job. Und dann irgendwann sackt dann die Hefe, wenn sie den Job erledigt hat, sackt auf den Boden. Dann, das ist eine Zeit lang auch in Ordnung, dann kann die auf der Hefe liegen bleiben. Wir haben jetzt gerade in der ersten Januarwoche haben wir jetzt unseren ganzen Apfelwein, das nennt man von der Hefe nehmen. Das heißt, du saugst es mit einem Schlauch, wir machen das mit einer Bohrmaschine, saugst es mit dem Schlauch halt raus. Dann kippst du diese Hefebrühe weg, diese tote Hefe. In der kosmetischen Anwendung könnte man, es soll gut für die Haut sein, ich habe es jetzt noch nicht probiert, oder aber die Schnapsbrenner nehmen es, um dann so eine Art Trester-Schnaps noch draus zu machen, kann man auch machen, aber wir kippen ihn weg und dann.
Aber für die Schafe ist da nichts mehr.
Nee, ab da werden die Schafe nur noch betrunken, im Prinzip, und dann zwischendurch musst du halt immer mal wieder messen, Alkohol messen, Säure messen und so weiter. Das habe ich jetzt mal ausgelassen. Also es ist schon ein bisschen Aufwand, ist es schon. Aber der größte Aufwand ist diese eine Woche, bei der du mal dabei warst, wo man sich halt wirklich das Kreuz verhebt. Aber ansonsten hast du noch 2-mal Arbeit damit und dann hast du einen Keller voll und kannst wirklich, wenn du alles richtig gemacht hast, hast du das ganze Jahr was Schönes zu trinken und vor allem etwas, ja, was du selber halt gemacht hast, das geht jetzt gar nicht so, geht ja gar nicht so sehr um den Alkohol, aber es ist halt ein Produkt, wo du selber jeden Arbeitsschritt quasi in der Hand gehabt hast, im wahrsten Sinne des Wortes.
Aber das Lustige ist jetzt, und jetzt kommt ja das Konzept unseres Podcasts, das hat ja alles drei was miteinander zu tun, Whisky, Wine and Vinyl, weil alles drei entschleunigt ja. Das eine ist das Apfelweinkeltern. Und ich gehe mal davon aus, dass das normale Weinherstellen ja auch nicht viel anders ist. Das machst du dann halt mit Trauben, aber es ist ja letztendlich auf ähnliche Art. Auch da bist du ja sehr, sag ich mal, sehr handwerklich am Start, musst natürlich ein gewisses Know-how haben und brauchst auch ein bisschen Geduld, brauchst ein bisschen Zeit und Muße. Das ist nichts, was du eben so schnell machen kannst. Du kannst natürlich den Apfelwein auch einfach im Laden kaufen, dann hast du ihn, dann ist es auch gut, ja. Ist ja genauso wie die Musik per MP3 oder per Spotify konsumieren, dann hast du sie auch. Ich lege sie gerne per Schallplatte auf und dann hat man halt einfach ein bisschen mehr Arbeit damit. Ich muss sie erstmal raus rausholen. Ich muss sie auch mal vor allen Dingen stoppen. Unser Plattenspieler, den wir vorhin hier angemacht haben, der lief einfach weiter, weil, obwohl er sehr teuer war, hat er gar keine Abschaltautomatik. Micha, das hast du mir gar nicht gesagt. Und insofern ist das was, wo man schon ein bisschen Zeit mitbringen muss. Ich kaufe mir ja diese Schallplatten tatsächlich auf Börsen und restauriere sie so ein bisschen. Wie so ein kleiner Hobbyarchäologe bin ich hier und habe dann eben auch eine Art Alkohol, indem ich die Schallplatten wasche. Ich habe so ein kleines Gerät, wo ich die Schallplatten quasi einspanne auf so einer Kurbel, durchlaufen lasse und dann gehen mal so die ärgsten Fettsachen gehen dann raus und dann stapel ich die Schallplatten auf so einem kleinen Gerät. Das sieht dann aus wie wenn man so Teller aus der Spülmaschine holt und dann werden sie dann trocken, trocknen sie dann halt. So ähnlich mache ich mit den Schallplatten. Und das ist auch was, wo man sehr viel Handarbeit hat. Und die Whisky-Destiller, bei denen ist es ja auch so. Ja, die müssen ja auch erstmal ihre ganzen Ingredienzien. Unser Freund Alexander, der den Monkey 47 macht und jetzt den Horse with No Name, auch der muss ja alle Ingredienzien erstmal zusammentun, muss das in Eichenfässern lagern. Da lagert's ja beim Straight Bourbon Whisky lagert es ja erstmal Jahre, ja, muss ja in den Eichenfässern erstmal lagern, um dann entsprechend auch die Farbe anzunehmen. Auch das ist ja nichts, wo man mal eben schnell sozusagen das Ergebnis sieht, ja. Und das finde ich, das verbindet das alles so ein bisschen. Und es ist ja auch was, ich meine, wir sind ja alle nicht mehr die Allerjüngsten, haben aber auf der anderen Seite eine gewisse Erfahrung. Und zwischendurch braucht man ja eine gewisse Ruhephase auch mal vom normalen Arbeitsalltag. Und ich finde, diese Hobbys, bei dir das Apfelweihkeltern, Vinyl, oder auch letztendlich das Thema Whisky, auch wenn wir selber jetzt nicht destillieren, noch nicht, aber wer weiß, ja. Das ist was so ein bisschen entschleunigt vom Alltag und ich glaube, darum geht's auch so ein bisschen.
Ja, Freunde drängen mich immer nachdem der Apfelwein jetzt einigermaßen vernünftig funktioniert, jetzt auch in die Schnapsproduktion zu gehen, aber da habe ich ehrlich gesagt noch so ein bisschen Respekt davor, weil ein nicht gelungener Apfelwein endet allenfalls auf der Toilette, aber ein missratener Schnaps endet im Zweifel im Krankenhaus und ich habe da wirklich noch so ein bisschen Respekt davor. Mich rechtlich auch noch nicht damit beschäftigt, aber ich glaube, destillieren ist nochmal was ganz anderes.
Deswegen trinken wir jetzt mal einen Apfelwein. Was trinken wir denn hier?
Das ist jetzt ein Experiment, was ich letztes Jahr gestartet habe. Und wenn du so willst, ist das der erste Output. Das ist halb Apfelwein und halb Traubenwein zusammen verkeltert. Ich habe jetzt mal Freundschaft, also etwas, was die Apartheid in Frankfurt nicht normalerweise nicht erlaubt, dass Apfelweinkälterer und Traubenweinkälterer Kontakt miteinander pflegen. Ich habe dieses ungeschriebene Gesetz einfach jetzt mal durchbrochen und bin runtergefahren zum Main und habe in Großheubach mich mit einem Weinmacher angefreundet und habe mir von dem frischen Traubensaft geholt und habe den zusammen mit meinem Apfelsaft im gleichen Ballon vergoren. Und was wir hier gerade im Glas haben, ist eine Mischung aus 50% Rivaner, auch bekannt als Müller-Thurgau. Ist so eine typische deutsche Traube. Und 50% Apfelwein gemeinsam vergoren. Heißt, in der Winzersprache heißt das gemischte Lage, wenn man verschiedene Trauben zusammen vergärt.
Dann
Lemmy, lass dir schmecken.
Bin ich gespannt. Wirklich ein ganz anderes Geschmackserlebnis. Man schmeckt irgendwie den Apfel raus, aber man schmeckt den normalen Wein auch, den Traubenwein auch noch raus.
Das
habe ich also noch nie getrunken.
Was Schöneres hättest du nicht sagen können, Lenny.
Nee, habe ich.
Und das ist jetzt wirklich nicht vorbereitet irgendwie. Wir haben den Kanister jetzt gerade aufgemacht.
Ich wusste gar nicht, was es ist.
Das ist jetzt nicht vorbereitet, dieser Kommentar, weil das
genau... Ich sehe ein kleines Tränchen aus deinem Auge kullern.
Das ist genau das, was ich erreichen wollte, nämlich dass es wirklich halb nach Wein und halb nach Apfel, also dass du von beiden Früchten noch was schmeckst, das sollte es bringen. Wenn du einfach nur wenn es schmeckt wie eine schlechte Weinschorle, dann wäre das Experiment misslungen und wenn es schmeckt wie ein verdünnter Apfelwein, wäre es auch misslungen. Ich wollte eigentlich, dass man beide Früchte noch rausschmeckt und ich habe auch das Gefühl, das ist eigentlich schmeckt man beides noch. Und ja, von daher, ich werde das jetzt ausbauen. Ich habe in diesem Jahr sogar was komplett Verbotenes gemacht. Ich habe Rotwein mit Apfelwein zusammen vergoren. Also ich habe mir einen Dornfelder aus vom Main geholt und habe den zusammen mit unseren heimischen Streuobstwiesen zusammen vergoren. Und das, sagen wir mal so, die Sneak Preview, die wir neulich hatten, als wir von der Hefe gezogen haben, versprach einiges. Schmeckt wie ein richtig schöner...
Ich komme die Tage mal vorbei.
Schmeckt wie ein richtig schöner Rosé.
Okay, ich komme die Tage mal vorbei. Kann man denn, sage ich jetzt mal, auch Apfelwein mit Whisky mixen? Wäre das mal ein Experiment fürs nächste Jahr?
Unter erheblichem Alkoholeinfluss hatte ich da tatsächlich schon mal die Fantasie.
Kann ich mir vorstellen.
Einfach, einfach mal eine halbe Flasche guten Bourbon da reinkippen zu lassen. Ich weiß es nicht. Es ist am Ende des Tages bin ich immer wieder, also habe ich das Gefühl, die, sagen wir mal, die Obst- und Getreidesorten, die, also dein Geschmack sortiert schon irgendwie nach den Obst- und Getreidesorten. Also Whisky ist halt aus Getreide gemacht und Wein ist aus Obst gemacht oder aus Trauben oder aus Äpfeln. Ich finde persönlich, Whisky passt eher zu Bier als zu Wein, muss ich sagen. Wir haben immer wieder Partys, wo dann halt am Ende, nachdem man reichlich Apfelwein getrunken hat, kommt dann immer einer auf die Idee und meint, jetzt hol mal noch einen richtig guten Bourbon raus. Natürlich kann man das alles trinken und man wird auch immer fröhlicher und immer betrunkener, aber jetzt zu sagen, dass das eine harmonische Fortsetzung des Abends wäre, das ist eigentlich nicht der Fall. Also ich würde jetzt bei Apfelwein eigentlich ehrlich gesagt eher, wenn man es dann steigern will, würde ich dann eher sowas in Richtung Cognac und in Richtung Portwein sehen als tatsächlich Whisky, weil ich finde, Whisky hat halt von der Gattung her eher was mit Bier zu tun. Aber das.
Wobei wir ja heute gelernt haben, dass man das Getreide auch mit Gemüse mischen kann. Beim Horse with No Name mit dem Habanero. Aber das ist was anderes. Aber wir wollen ja nicht nur quatschen und trinken, sondern wir wollen ja auch ein bisschen Musik machen noch. Und du hast noch ein bisschen Musik mitgebracht. Da geht es auch so ein bisschen um selber Getränke machen.
Selber rummurksen. Ja, ja, es geht um es geht ums Schwarzbrennen in den USA. Der Song heißt White Lightning. Vorhin waren wir ja mal beim Schwarzbrennen, dass ich gesagt habe, ich habe da persönlich noch Respekt davor. Vorm Selbstdestillieren. Die Jungs in den USA haben da bekannterweise überhaupt keinen Respekt davor, sondern machen das ja mit ihrem Moonshine. Das führt ja bis zu Fernsehserien, die über das Thema gemacht werden. Ein anderes Wort für Moonshine ist White Lightning und das hat natürlich auch in die Country-Musik Eingang gefunden. Und der Song hier ist von George Jones und heißt White Lightning.
In North Carolina, way back in the hills, there lived my pappy and he had him still. He brewed white lightning till the sun was down, and then he filled him in a jug and he passed it around. Mighty, mighty please, and my papa's corn squeezing called white lightning. G-Man, T-Man, Ravenous 2, searching for the place where he made his brew. They were looking, trying to book him, but my pappy kept on cooking. Boo, white lightning. I asked my pappy why he called his brew white lightning instead of Mountain Dew. I took one zip and then I knew, as my eyes burked out and my face turned blue. Mighty, mighty please, and my papa's corn squeezing cord. Ooh, white lightning. G-Man, T-Man, Ravenous 2, searching for the place where he made his brew. They were looking, tried to book him, but my pappy kept on cooking. Ooh, white lightning. A city slicker came and said, I'm mighty tough, I think I want to taste that powerful stuff. He took one slug and he rang it right down, and I heard him a-moaning when he hit the ground. Mighty, mighty please, and my papa's corn squeezing cold. Boo, white lightning. G-Man, T-Man, Ravenless 2, searching for the place where he made his brew. They were looking, trying to book him, but my pappy kept on cooking. Ooh, white lightning. G-Man, T-Man, ravenous too, searching for the place where he made his brew. They were looking, trying to book him, but my pappy kept on cooking. Ooh, white lightning.
Yeah! Sehr schön. Ja, den Song habe ich ja schon ein paar Mal gehört, wenn du ihn live spielst, hier in den Einschlägen Frankfurter Kneipen. Ich wusste gar nicht, dass White Lightning und Moonshine das gleiche ist. Ich habe übrigens unten auch einen Moonshine. Der ist aber so pur, so klar und so white, den kann man eigentlich gar nicht trinken. Das ist echt schon ein bisschen heftig. Aber mein Sohn David hat neulich einen Moonshine mitgebracht aus der Maizeil. Das ist das größte Shoppingcenter oder eins der größten Shoppingcenter hier in Frankfurt in der Innenstadt. Und da hat er tatsächlich einen Moonshine mitgebracht mit Apfelgeschmack. Und der schmeckt sehr gut. Der ist quasi so sozusagen das Destillat aus einem Apfelwein und einem Moonshine. Und der ist sehr, sehr lecker. Kennst du den? Ich glaube O'Donnells.
Ja, genau. Also ich sehe diese Stores mittlerweile. Die Firma muss einigen Erfolg haben. Ich sehe die Stores, die diesen Moonshine verkaufen in diesen Einmachgläsern. Mason Jars, sagt der Ami. Dazu, ja, das ist ganz kultig gemacht.
Schmeckt so ein bisschen wie so ein Apfelkorn, so von der Art her.
Ja, ich kann über den Geschmack nicht viel sagen. Ich hab's noch nicht ausprobiert tatsächlich.
Aber wir hatten unlängst mal so ein Familientasting und es war tatsächlich, den wir hatten, den gibt's in verschiedenen Sorten. Es gibt auch so einen Haselnussgeschmack und wir hatten halt den Apfelgeschmack. Und das ist so ein bisschen wie so ein, ich sag jetzt mal, wir kommen ja noch ein bisschen mehr aus dem der Mitte der Republik, eher so wie so ein Apfelkorn, ja, aber noch fruchtiger irgendwie, hat was gehabt.
Also ich hatte bei meinem bei den USA-Reisen, ich bin jetzt, weiß Gott, wirklich kein USA-Reisender, aber ich habe halt so ein paar, unter anderem diesen Musiktrip gehabt. Und da die Amerikaner ja sehr, sehr neugierig sind immer und sich auch sehr gerne unterhalten, einfach mit Leuten, die woanders herkommen, hatte ich oft so Erlebnisse, dass du dann sitzt und babbelst und dann laden sie dich zu einem Schnaps ein und dann irgendwo hinter der Bar finden sie tatsächlich dann einen, der einem einen we don't drink Bourbon, we don't drink Vodka, we drink a Schnaps. Und dann denkst du schon bei dir, ach du Scheiße, was dabei jetzt rauskommt. Und was will ich sagen? Ach du Scheiße, was dabei rauskommt. Ja, so schmeckt's dann auch meistens. Also die sind dann zwar tierisch stolz drauf, dass sie dir jetzt vermeintlich irgendwas präsentieren, was schmeckt wie in Deutschland, aber es schmeckt nicht wie in Deutschland, weil es halt keine Ahnung, wo das hergestellt ist. Also es ist grauenhaft aromatisierte Brühe und man denkt jedes Mal, Jungs, ihr habt den besten Whisky der Welt hier. Bleibt Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Ja, ihr habt wunderbaren Tequila, alles, was das Herz begehrt. Also versucht nicht, deutschen Schnaps zu imitieren. Hat keinen Sinn.
Ich habe gedacht, du kommst jetzt mit der Geschichte, dass sie irgendwie noch so einen deutschen Korn irgendwie hinten rausgeholt haben. Naja, du hast gerade deine Gitarre nach hinten gebracht. Das heißt ja noch nicht ganz, dass wir am Ende sind. Aber wobei, wir sind jetzt schon weit über eine Stunde. Wir sollten langsam mal überlegen, wie es jetzt weitergeht. Insbesondere, weil du ja noch eine zweite Gitarre mitgebracht hast, die ja was ganz Besonderes ist. Und die sollten wir natürlich auch nochmal hervorholen.
Ja, das ist der Fachbegriff heißt Resonator-Gitarre. Ist eine Dobro. Also nee. Dobro ist eine Marke, die darf man eigentlich nicht nennen, weil nur die Marke Dobro darf so heißen. Das ist wie wenn ich jetzt sagen würde, es ist eine Fender, aber es ist keine Fender. Es ist eine Resonator-Gitarre, die ist aus Metall und macht ihren Schall oder ihre Akustik im Prinzip über so Konusse, die in der Gitarre verbaut sind. Die wiegt ungefähr 50 Kilo gefühlt, ist aus Kupfer. Und hat halt so einen ganz eigenen Klang und wird gespielt mit so einem Messingröhrchen, was man über den Finger stülpt. Also wer Gitarre spielt, denkt sich natürlich, was erzählt denn der Typ jetzt? Weiß ja jeder, aber wer keine Gitarre spielt, der weiß es halt nicht. Und die haben so einen speziellen, die wurden erfunden, diese Gitarren die kommen aus Hawaii, lustigerweise.
Also wie meine Ukulele.
Ja, wurden eigentlich in der In der hawaiianischen Musik sind diese Dobros das erste Mal, das war so, muss so in den 20er, 30er Jahren in den USA gewesen sein, da fanden die Einklang. Ich bin kein Spezialist, von daher möchte ich mich jetzt nicht auf Fachdiskussionen einlassen, aber sie kamen über die hawaiianische Musik irgendwie in die Country-Musik. Und in der Country-Musik wurden sie sehr willig aufgenommen, weil da war halt gerade der Punkt, im Prinzip nach der Depression, also nach der Wirtschaftskrise in den USA, dass es den Leuten wieder gut ging. Die hatten Geld, die konnten wieder in Kneipen gehen und diese Honky-Tonks, die wurden immer lauter. Aber die Elektrogitarre war noch nicht erfunden. Das heißt, man musste jetzt irgendwie Instrumente haben, die sich durchsetzen gegen diese besoffene Horde in diesen Kneipen. Und von daher kam diese relativ laute hawaiianische Stahlgitarre da ganz gut an, weil die konnte sich auch im Bandkontext gut durchsetzen. Und so einen Teil habe ich jetzt heute
dann
dabei.
Gucken wir doch mal, ob die sich hier bei mir oben im The Block of Rock Podcast Studio in Bergen-Enkheim im dritten Stock durchsetzen kann. Jetzt vor allen Dingen, nachdem wir sowohl am Anfang unseren Gin getrunken haben, das war ja noch quasi als Warm-up, dann unseren Horse with No Name Bourbon aus dem Schwarzwald, plus den Apfelwein meets Rivana vom Olli selbst gekeltert. Und deswegen bin ich gespannt, was wir jetzt noch als nächstes machen.
Der Lemmy ist ein bisschen zu früh auf das Thema Apfelwein gegangen, weil ich hatte, in der Country-Musik gibt es ja ungefähr gefühlt 8000 Songs über Alkohol und zwar meistens über harten Alkohol und nicht über Wein. Und ich hatte jetzt einige Songs über Whisky mitgebracht, da ziehen wir jetzt einen einfach noch hinterher, obwohl wir persönlich in unseren Gläsern schon den Apfelwein hier, den goldenen Leuchten haben, spiele ich trotzdem jetzt. Aufgrund des Instruments spiele ich nochmal Whiskey and You von Chris Stapleton auf meiner Resonator-Gitarre.
There's a bottle on the dresser by a ring and it's empty. For right now I don't feel a thing. I'll be hurting when I wake up on the floor and it be over it by noon. That's the difference between whiskey and you. Come tomorrow, I can't walk in any store, it ain't a problem. They always sell me more, but your forgiveness, that is something I can buy. There ain't a thing that I can do. That's the difference between whiskey and you. Once the devil, oh, keeps driving you insane, the times I wonder if it ain't both the same, but one's a liar and has me hiding from the pain, and one's all long gone for the truth. That's the difference between whiskey and you. Got a problem, but it ain't like what you think. I drink because I'm lonesome, and I'm lonesome cause I drink. If I don't break down and bring it on myself, I hit out on the floor. That's the difference between whiskey and you. That's the difference. Rocky and you. One's the devil, one keeps driving you insane. At times I wonder if it ain't both the same. And one's a liar that has me hiding from the pain. And one's a long gone bitter truce.
That's the difference between whiskey and you. That's the difference between whiskey and you. Whiskey and You von Chris Stapleton.
Und wir würden es auch keinem empfehlen, in die Richtung zu gehen, aber es gibt natürlich noch Steigerungsformen, wenn der Whisky und der Apfelwein nicht mehr reicht.
Early one morning when I'm making my rounds, I took a shot of cocaine and I shut my woman down. Went right home and I went to bed. I stuck that loving 44 beneath my head. Got up next morning and I grabbed that gun and took a shot of cocaine and away I run. I made a good run but I ran too slow. They overtook me down in Juarez, Mexico. Laid in the hot joints, taking the pills, and walked the sheriff from Jericho Hill. He said, "Willie, your name is not Jack Brown, 'cause you're the dirty hag that shot your woman down." Said, "Yes, oh yes, my name is Willie Lee. If you got the burin, just read it to me." Shot her down because she made me sore. I thought I was her daddy, but she had five more. When I was rested, I was dressed in black. They put me on a train and they took me back. Had no friends for to go my bail. They slept my dried up carcass in that county jail. Early next morning, about a half past nine, I spied the sheriff coming down the line. He coughed and he cleared his throat. He said, "Come on, you dirty hack, into district court." Into the courtroom, my trial began. When I was handled by a 12 honest man. Just before the jury started out, I saw the little judge commence to look about. In about 5 minutes in walked the man, holding the verdict in his right hand. The verdict read murder in the first degree. I hollered, "Lordy, Lordy, have mercy on me." The judge, he smiled as he picked up his pen. 99 years in that Folsom pen. 99 years underneath that ground. I can't forget the day I shot that bad bitch down. Come on, you gotta listen to me. Lay off that whiskey and let that cocaine be.
Was war das denn? Lustig.
Das war der Cocaine Blues von Johnny Cash. Aus der Phase, wo über die Johnny Cash wahrscheinlich selber auch gar nicht mehr so gerne spricht. Wo er halt komplett sozusagen über die Phase des Whiskys und des Apfelweins und sonstiger alkoholischer Getränke hinaus war und schon auf Pillen und Kokain war. Aber er hat es immerhin geschafft, das Ganze in einem lustigen Song nochmal zu verewigen. Ein anderer Kontext, den man ja immer wieder hat, ist, was treibt den Mann zum Alkohol? Am Ende sind es ja oft auch die Frauen, ja. Und da gibt es ja im Country auch ungefähr 3.500 Songs, die das behandeln. Da habe ich auch noch einen dabei. Wenn dich das interessiert, könnte ich den mal spielen.
Würdest du mal dein Schätzkästlein öffnen?
Ja, sehr gerne, lieber Lemmy. Der Song heißt It Takes a Whole Lot of Liquor to Like Her. Von einem Mann namens Paul Overstreet.
Da schenke ich nochmal nach.
It takes a whole lot of liquor to like her. That's why I drink all the time. It takes a whole lot of liquor to like her. But when I liquored up, I like it just fine. She wants to tell me where to go. She wants to tell me what to do. She wants to tell me what to eat and how loud I can chew. She even wants to tell me what thoughts I ought to think. I used to drive me crazy, but I drove me to drink. It takes a whole lot of liquor to like her. That's why I drink all the time. It takes a whole lot of liquor to like her. But when I liquored up, I like it just fine. Well, she lifts a pretty thing, you think she's heaven sent. She's coarse and kind, she takes an argument. She can scream all day and she can scream all night. I just sit here and smile as high as a kite. It takes a whole lot of liquor to like her. That's why I drink all the time. It takes a whole lot of liquor to like her. But when I liquored up, I like it just fine. This drinking body of mine, he married this girl. She said she's the meanest woman in the world. I saw her pretty picture and I said she's poking fun. But to end the day, you just pour me one. It takes a whole lot of liquor to like her. That's why I drink all the time. It takes a whole lot of liquor to like her. But when liquored up, I like it just fine. When you may look down your nose at me, think I'm a sorry old son of a bee. The only way I'm giving up a drinking glass, if you kind my cat away, you kept off my back. It takes a whole lot of liquor to like her. That's why I drink all the time. It takes a whole lot of liquor to like her. But when I liquored up, I like it just fine. Put a little brown jug up my lips, and I'm saving your love with every sip. It takes a whole lot of liquor to like her. That's why I drink all the time. It takes a whole lot of liquor to like her. But when I liquored up, I like it just fine. Well, every time I get sober, she drives me out of my mind. It takes a whole lot of liquor to like her. But when I liquored up, I like it just fine. But when I liquored up, I like her just fine. But when I liquored up, I really like her just fine.
Ja, klingt gut.
Was bringt den Mann zum Trinken?
Lass uns doch mal anstoßen.
Aber ja, wo ist mein Glas?
Hast du überhaupt noch was?
Ja, ich muss nur mal ein Glas holen. Moment.
Du musst dich hier durch das Studio quälen. Das Studio ist übrigens hier komplett umgebaut, weil eigentlich ist es ja mein Arbeitsplatz. Ich habe ja normalerweise hier nicht so viele Instrumente rumstehen, aber jetzt ist es etwas schwieriger geworden. Olli, Prost.
Prost, Lemmy.
Feine Idee.
Vinyl müssen wir nochmal haben. Was hast du noch?
Ja, das Thema Vinyl ist natürlich ein bisschen zu kurz gekommen, aber wir haben noch ein bisschen Zeit natürlich auch über dieses Thema zu sprechen. Also ich hatte im Prinzip, als ich diese ja, neue Sucht bei mir entdeckt habe. Diese Leidenschaft, Sucht ist vielleicht noch ein bisschen zu viel gesagt, aber diese Leidenschaft hatte ich aus meinem Altbestand an Alben vielleicht noch so knapp 150 Schallplatten, die ich so hatte. Und das war ein Mix aus alten Metal-Favoriten, die ich hatte, oder Hardrock- und Metal-Favoriten, also natürlich AC/DC, Judas Priest, Iron Maiden, Motorhead, das war noch irgendwie da. Einige Alben, die ich im Laufe der Jahre signiert bekommen habe von Künstlern, auf die ich auch ein bisschen stolz bin. Da sind Sachen dabei wie Rudolf Schenker hat mir eine tolle Signatur auf der Blackout von Scorpions gemacht. Ich habe Saga Silent Night, einer meiner absoluten Lieblingsplatten von Michael Sadler, signiert bekommen. Foreigner 4 habe ich sowohl von Lou Gramm als auch von Mick Jones signiert bekommen. Das sind so Platten, die stehen hier so rum, ja. Das ist ganz schön, aber mein absolutes, also wirklich mein absolutes Highlight, Olli, das ist diese Platte. Das wird dir jetzt gar nicht sagen, weil du das Cover wahrscheinlich kennst. Man kann es auch kaum noch erkennen, weil da so viel draufgekritzelt ist. Dieses Cover ist eine Platte, die heißt Stars. Man kann es vielleicht so gerade erkennen. Und Stars ist ein Projekt gewesen, was so ein bisschen die Metal-Antwort aus Band Aid und USA for Africa war. Das war ja so in den Mitte der 80er, war ja die große Geschichte der Charity-Platten. Und es angefangen hat ja Bob Geldof, der ja Do They Know It's Christmas Time, wir haben es ja gerade erst über Weihnachten 100 Mal gehört, quasi ins Leben gerufen hat durch die große Hungerskatastrophe in Äthiopien. Dann haben die Amerikaner irgendwann geantwortet mit USA for Africa, We Are the World. Bob Geldof hat ja Live Aid gemacht. Und dann haben irgendwann die Metaller das ganze Thema für sich entdeckt. Und es gab tatsächlich ein Projekt, das hieß Here and Aid, unter der Federführung von Ronnie James Dio. Der hat dieses Projekt ins Leben gerufen. Und es gab damals eine Aufnahme, die unfassbar war für so einen Metal-Fan. Also der Song ist grandios. Es ist eine sehr, sehr getragene Nummer, wo die damaligen besten Musiker aus dem Metal-Bereich sowohl gesungen wie auch die Gitarren-Soli gespielt haben. Also da waren Leute dabei wie Jeff Tate von Queenstrike, wie Don Dokken von Dokken, wie Ronnie James Dio natürlich, der hat den Song ja geschrieben, wie Dave Menichetti von Y&T, Rob Halford von Judas Priest und. Es waren also wirklich die Creme de la Creme der Musiker dabei. Dazu gab es halt die besten Gitarristen, die es zu der Zeit gab, die Maiden-Gitarristen, die Night Ranger-Gitarristen, die haben da mitgespielt, die Twisted Sister-Gitarristen, Ted Nugent hat da mitgespielt bei der Nummer. Also es war ein Riesending. Dazu gab es einen Videoclip, der ist damals auf MTV gelaufen und es war an sich ein erfolgreiches Projekt. Es war natürlich nicht so ein Erfolg wie Band Aid und es war auch nicht so ein Erfolg wie USA for Africa. Dafür war es so ein bisschen speziell. Aber es war schon eine große Nummer. Ich fand den Song immer toll, weil ich habe dieses Video vor Augen, wo die alle im Studio standen. Jeder Einzelne hat dann gesungen. Mark Wise, einer der besten Fotografen der 80er, der ja auch schon in meinem Podcast war, hat die Fotos dazu gemacht und es waren wirklich tolle Musiker dabei. So, das war die Geschichte der 80er. Ich hatte das große Glück in, ja, wann war denn das? 2007, beim Bang Your Head Festival anwesend zu sein als Gast und an dem Festival hat eine Band gespielt, die wir als Black Sabbath kennen, aber die damals nicht unter dem Namen Black Sabbath auftreten durfte, weil es war nicht das Black Sabbath mit Ozzy, sondern es war das Black Sabbath in der Heaven and Hell Ausprägung mit Ronnie James Dio. Und es gab damals namensrechtliche Probleme mit den verschiedenen Frauen. Bei Black Sabbath haben die Frauen irgendwie die ganzen Rechte gehabt. Also die Frau von Geezer Butler, die Frau von Ozzy Osbourne, Sharon Osbourne. Die haben da alle mitgemischt und deswegen durfte diese Band jetzt also nicht unter Black Sabbath auftreten. Aber jeder wusste, wer es gemeint war. Die durften also unter Heaven and Hell auftreten. Und Ronnie James Dio war dabei. Jetzt gibt's eine kleine Vorgeschichte. Ich habe damals für eine Videofirma gearbeitet und die haben die DVDs vom Bang Your Head Festival veröffentlicht. Und es war 2004 und 2000 oder 2005, ich weiß es nicht mehr so genau, ist Ronnie James Dio aufgetreten beim Bang Your Head Festival als Headliner. Und ich habe damals versucht, die Rechte für Ronnie James Dio zu kriegen, um sein Konzert mitzufilmen. Und es ist leider nicht gelungen, weil der Tourmanager sagte mir, es täte ihm leid, aber es war einfach zu kurzfristig. Man hätte das viel früher anfragen müssen und es wäre also nicht möglich gewesen, dieses Konzert von Ronnie James Dio zu filmen. So, 3 Jahre später treten nun also Heaven and Hell, Black Sabbath beim Bang Your Head Festival auf und ich treffe diesen Tourmanager wieder, der sagte, ach Mensch, Uwe, damals, das tut mir so leid, dass es damals nicht geklappt hat, aber wenn du heute Ronnie interviewen möchtest, klar, der ist da. Der sitzt da in seinem Container. Wenn du willst, interview ihn.
Hau rein.
Und da habe ich mir gedacht, das mache ich doch. Und dann bin ich mit meinem guten Freund Alex Gernand, den du ja auch kennst, reingegangen in den Container und wir haben einfach mal Ronnie James Dio interviewt. Den besten Sänger im Hardrock und Heavy Metal aller Zeiten. Da ich so ein bisschen drauf gepokert hatte und beim Banglehead immer meine halbe Plattensammlung mit hatte, habe ich also nun diese Maxi-Single mitgehabt, die ich jetzt hier in den Händen halte. Und wir haben also quasi ein Interview gemacht. Ich sag mal, wir hatten ungefähr eine halbe Minute Vorbereitungszeit. Das Interview gibt es auf Video. Es ist dann auf dieser DVD erschienen. Man findet es auch unter YouTube auf meinem Block of Rock-Kanal. Es war ein irrer Moment. So ein nettes Interview, so einen netten Menschen habe ich lange nicht getroffen als Musiker. Es war total toll und er hat auch natürlich über dieses Projekt gesprochen, weil es ja was ist, was für Kinder war. Save the Children war für ihn ja immer ein ganz wichtiges Momentum. Und er hat eine weitere Aktion geplant zu dem ganzen Thema, aber leider kam es nicht mehr dazu. Ronnie ist ja kurz danach an Darmkrebs erkrankt und ist ja leider auch verstorben. Insofern war dieses Autogramm, was er mir auf dieser Maxi-Single gegeben hat, war für mich eine ganz große Geschichte. Und als Ronnie dann gestorben war, habe ich mir vorgenommen, ich möchte alle beteiligten Musiker, und die möchte ich alle erreichen, um auch ein Autogramm zu bekommen. Und Olli, wenn du dir diese Platte jetzt anguckst, ich hab's fast geschafft.
Ja, ich sehe die Platte hier vor mir und es ist, also man erkennt
nicht viel, aber
es ist
toll. Man erkennt
die Platte kaum mehr wieder vor lauter Autogrammen, also großartig.
Du, ich habe jetzt echt nochmal Gänsehaut bekommen. Das Ronnie James Dio-Ding, damit habe ich ja jetzt gar nicht gerechnet. Das war ja eher eine spontane Geschichte, aber das war eine sehr emotionale Geschichte. Nochmal zum Thema Vinyl. Ja, weil diese Platte ist wirklich mein absolutes Heiligtum. Ich weiß schon gar nicht mehr, wer alles unterschrieben hat drauf. Also gerade nochmal nachgeguckt, auf der Platte steht, auf der Maxi, ich habe ja nun die Maxi, es gab ja noch ein Album, wo es verschiedene Songs noch gab von den einzelnen Bands, aber es haben auf der Maxi haben 40 Musiker mitgespielt und ich habe von über der Hälfte habe ich die Autogramme, aber blöderweise kann ich es jetzt auch gar nicht mehr erkennen. Die wichtigsten sind sicherlich Ronnie James Dio und Vince Neil, das war mir ganz wichtig. Alle anderen haben dann auch nochmal unterschrieben und dieses Ding ist halt mein Highlight. So. Jetzt habe ich genug Gänsehaut gehabt. Ich glaube, ich muss noch mal was trinken.
Aber zu Recht, lieber Lemmy, mit dem Highlight. Also allein diese 6 Gitarren-Solos hintereinander sind ja schon mal etwas.
Ja, man muss sich das Video angucken. Das gibt es auf YouTube. Ja, also wer es nicht kennt, Here in 8 Stars mal auf YouTube googeln, ist ein Highlight auf jeden Fall. Also es gab es auch, glaube ich, nie wieder. Es gibt auch eine Story dazu von Mark Wise. Man sieht es auch auf meinem YouTube-Kanal, aber auch im Podcast-Kanal von The Block of Rock. Da erklärt er nochmal die Story hinter dem ganzen Ding, wie die Leute damals alle verfeindete Bands zusammengerufen wurden, um diesen Song aufzunehmen. Ich würde gern jetzt nochmal ein bisschen was trinken und stoß nochmal an mit dir. Und dann würde ich fast vorschlagen, dass wir langsam zum Ende kommen. Wir stoßen jetzt nochmal an mit Applewine.
Lemmy, mein lieber Freund und Nachbar.
Vielen Dank. Und ich würde gerne mit etwas enden, mit dem wir begonnen haben, nämlich mit Whisky zum Abspülen. Und da habe ich mir von meiner Seite nochmal einen Song ausgesucht, den ich bei deinen Live-Sets auch schon mehrfach gehört habe, allerdings in einer etwas anderen Version, als wie ich sie kenne. Ich kenne sie ja mehr in der Version von Thin Lizzy und natürlich auch Metallica. Du spielst es aber mehr in so einer originalen Version.
Naja, das Whisky in the Jar ist ja ein alter Traditional, merkt man ja schon am Text, wo es ja um irgendwelche Räubereien in den irischen Bergen geht. Und ich glaube, der erste Kontakt, den ich mit dem Song hatte, war auch irgend sowas von The Dubliners oder so, irgendwas in die Richtung.
Also irgendwelche Leute mit Bärte.
Leute mit langen weißen Bärten, zu denen ich mittlerweile auch zähle. Und aufgrund meiner begrenzten gitarristischen Fähigkeiten spiele ich es natürlich bevorzugt nicht in der Gary Moore-Version, sondern in der Dubliners-Version. Aber man sieht immer wieder, klingt jetzt vielleicht ein bisschen überzogen, aber gute Komposition setzt sich durch. Und der Song ist einfach ein Ohrwurm. Und irgendwer, keine Ahnung, wer den im 17. oder 18. Jahrhundert in Irland geschrieben hat, das ist einfach ein toller Song mit schönen Harmonien und er setzt sich durch und dann von daher haben Thin Lizzy und Metallica dann einfach nochmal einen draufgesetzt.
Dann würde ich sagen mal, hey ho, let's go. Olli, vielen Dank, dass du bei mir warst. Das war eine sehr, sehr unterhaltsame Geschichte. Mal gucken, wie wir das weitermachen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir schreibt, ob euch dieser Podcast gefallen hat. Wir können da natürlich gerne nochmal einen nachsetzen, weil in jedem Thema gibt es eine Menge zu erzählen. Und vor allen Dingen können wir hier noch eine Menge saufen. Wir haben hier noch einige Whiskys, einige Weine rumstehen und die müssen natürlich auch vertilgt werden. Und Platten habe ich ja auch noch genug. Also insofern würde mich freuen, wenn eure Resonanz bei dem ganzen Thema positiv auffällt. Und dann würden wir nochmal eine Runde machen von Whisky, Wine and Vinyl. Vielen Dank, Olli. Danke, dass du da warst. Olli, Prost.
Prost, Lemmy.
Es war mir ein inneres Luftgitarren-Solo mit dir hier heute zu musizieren.
Whisky, Wine and Vinyl.
Schnall nochmal die Klampfe um.
As I was going over Fire and Carry Mountains, I met with Captain Farrell as his money he was counting. I first produced my pistols and then produced my rapier. Then stand up and deliver, cause I'm the gold deceiver. My sharing, I'm a do-da-da. Whack for my daddy-o, whack for my daddy-o, there's whiskey in the jar. I counted out his money and it made a pretty penny. I put it in my pocket and I took it home to Jenny. I might have swore that she never would deceive me, but the devil take the women, for they never can be easy. My shirring, dama doo dama da. Whack for my daddy-o, whack for the daddy-o, there's whiskey in the jar. I went into my chamber all for to take a slumber. I dreamt of gold and jewels, for sure I was no wonder. But Jenny drew the charges and she filled them out with water. She sent for Captain Farrell to be ready for the slaughter. Masha ring da ma do da ma da. Whack for the daddy-o, whack for the daddy-o, there's whiskey in the jar. It was early this morning before I rose to travel. Now up come the band of footmen and likewise Captain Farrell. I first produced my pistols for the stole away my rapier, but couldn't mount the water, so a prisoner I was taken. Masha ring da ba do da ma da. Whack for the daddy-o, whack for the daddy-o, there's whiskey in the jar. Now some take delight in the carriages rolling, and others take delight in the hurling and the bowling. But I take delight in the juice of the barley and courting pretty fair maids in the morning bright and early. Masha ring da ma do ma da ma da. Whack for the daddy-o, whack for the daddy-o, there's whiskey in the jar. If anyone can aid me till this brother's in army, I can find a station in Cork and Killarney. And if he'll go with I, a roving in Killarney, and sure he'll treat him better than older sport in Jenny. Masha ring da ma do da ma da. Whack for the daddy-o, whack for the daddy-o, there's whiskey in the jar. One more time! Masha ring da ma do ma ma da. Whack for the daddy-o, whack for the daddy-o, there's whiskey in the jar.
Lemmy!
Jetzt bin ich mal warm hier, jetzt fangen wir mal an hier.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.